Wir hängen ja immer noch Anfang der 80er Jahre. Und ich habe letzte Woche mit diesen Intermedialitäten mal geendet. Und für all die, die früher gegangen sind, nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es geht darum zu zeigen, dass der frühe Stummfilm und die Jump-and-Run-Spiele, gerade die 2D-Spiele, mehr Ähnlichkeiten haben, als man das auf den ersten Blick vermuten kann. Die Begründung war, such coexistence of image without words, movements without plots and attractions without boundaries questions our assumptions about film and game culture, proving that the richness, multiplicity and differential nature of both mediums goes way beyond the restrictions of allegedly cinematic techniques like cutscenes, verbal dialogue and hyperrealism. Also die Ähnlichkeiten von Spiel und Kino basieren nicht nur auf also auf den narrativen Elementen, die haben wir ja gesehen, Cutscenes, Dialoge oder der Fotorealismus, sondern es geht auch um die Frage, was kann ein Medium in bestimmten Möglichkeiten überhaupt darstellen? Und die Einschränkungen des Stummfilms, gar nicht so viel narrative Elemente unterzubringen und dennoch Erzählungen im Raum zu platzieren, ähneln den Einschränkungen des Jump-and-Run-Genres. Deswegen entstehen da ganz ähnliche Phänomene. Also ich habe Ihnen ja ein paar Filme gezeigt von Buster Keaton und Super Mario oder von Douglas Fairbanks und Prince of Persia. Es geht noch weiter. Also es gibt auch noch frühere Stummfilm, was wird ausgestellt? Also es werden ja Tänze, Hahnenkämpfe, Boxkämpfe. Hier sieht man irgendwie das Theater von Bob. Ach, Sie sehen gar nichts. Ja, danke. Ich verstehe, ja. Deswegen erzähle ich so viel. Jetzt sind Sie wieder dabei. Also nochmal, nicht? Ich habe Ihnen ja hier Buster Keaton gegen Mario geschnitten gezeigt. Sie erinnern sich? Also wo einfach bestimmte Anforderungen des Stummfilms sich auch genauso im Computerspiel wiederfinden. Ich habe Ihnen gezeigt Prince of Persia und Douglas Fairbanks oder also verschiedene andere, eigentlich so diese typischen Plattformspiele, typischen Szenen, die man eigentlich heute aus Jump-and-Run-Spielen kennt, die sich sehr ähnlich oder genau so, also auch von der Seitenansicht in den Stummfilmen wiedergefunden hat, gerade in den Abenteuerfilmen. Hier sehen Sie das in den Film von zwei Jungen, die ein Theaterstück aufführen. Und eigentlich ganz ähnlich, auch hier geht es einfach nicht darum, dass man so eine einfache Kampfszene visualisiert und auf der anderen Seite haben Sie Street Fighter, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Oder Puzzlespiele, auch da vermutet man nicht die Wurzeln im Stummfilm, aber man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass das jetzt keineswegs die Inspiration für Tetris war. Aber es geht halt um die Frage, wir haben jetzt ein Medium, also in dem Fall Film. Das ist jetzt so ein Film, so ein sehr früher Stummfilm mit noch nicht mal einer bewegten Kamera. Was kann man da eigentlich darstellen, dass man sagt, das ist irgendwie interessant? Es geht halt hier auch um die Beherrschung von Raum, also wie in dem Fall die Artisten irgendwie den Raum bearbeiten oder hier ein Zauberkünstler, der natürlich also das läuft dann dadurch, dass man den Film rückwärts abspielt. Aber auch hier will man verblüffen durch ganz bestimmte Tricks. Und ganz ähnlich funktioniert das eben auch in Puzzle-Computerspielen. Oder hier haben Sie ein anderes. Also es geht gar nicht nur um Jump-and-Run-Spiele, sondern so eine typische Szene. Auch hier wiederum hier so das Labyrinth-Spiel, nicht? Also Pac-Man gegen die Geister. Und das ist insofern wirklich interessant, als dass es nicht nur, also es geht nicht um die Narration, sondern einfach um die Frage der Bildkomposition und der Bildeffekte. Ah, Glitches, naja gut. Das ist jetzt sehr weit hergeholt. Sie können sich das ja mal anschauen. Da gibt es noch so zwei, drei andere. Was auch auf der Seite zu finden ist, sind die Frames. Also hier sehen Sie mal die Vergleiche ohne Filme, also das Tableau, dass man sozusagen den Bildaufbau, das wäre jetzt so der Fixed Screen oder der Side-Scroll, wenn man zur Seite rollt, der Slide, diese Rutsche, der Rotor, also irgendwie so ein Motor, in dem man läuft, Sprachspiele, oder also das sind so verschiedene, warum auch Sprachspiele, das heißt, irgendwas auf Wittgenstein, Switchboard, Crank with only effective position. Warum man es Sprachspiel nennt, ist mir jetzt nicht ganz klar. Auf jeden Fall, also es gibt ganz ähnliche Aufbauten, ganz ähnliche Herausforderungen in dem einen Medium wie in dem anderen. Haben wir jetzt hier gehabt. Dann wir machen weiter in der Spielegeschichte. 87 finden Sie das erste Spiel mit Stage Select, also wo Sie nicht von Level zu Level gehen, sondern wo Sie sich auswählen können, in welchen Level Sie reingehen. Im Prinzip der interaktive Stummfilm, wenn Sie es dann so wollen, wo Sie wirklich auswählen können, in welcher Reihenfolge Sie die Szenen abarbeiten. 83, sozusagen ein anderes Dispositiv, die Homecomputer, die sich vom Apple emanzipieren. Es gibt die Commodore-Rechner, aber es gibt eben viele andere in der Zeit, was ein Grundproblem ist. Einerseits haben Sie die Konsolen abgelöst, also der Crash der Videospielkonsolen Anfang der 80er Jahre basiert ja ganz wesentlich auf der Konkurrenz durch Homecomputer, sodass die Investitionsentscheidung im Elternhaus, also Sie haben die Wahl, Sie können einen Computer kaufen, der nur spielt am Fernseher, oder Sie kaufen einen Computer, in dem man eben auch Computer lernt, und das Hausarbeiten-Argument, der macht Kinder klüger, er hilft ihnen bei den Hausarbeiten, das zog Anfang der 80er wie heute, dass also die Eltern sich dann entschieden, 800 D-Mark oder Dollar für eine Videospielkonsole, für einen Homecomputer auszugeben, sehr schnell auf die Seiten der Homecomputer fiel, wodurch dann die Konsolen überflüssig wurden, zumindest für zwei, drei Jahre verschwanden sie dann praktisch aus den Geschäften. Und das Problem der Homecomputer war, es gab sehr viele verschiedene, habe ich Ihnen ja schon ein paar gezeigt. Und die Investitionsentscheidung kann sich dann als fehlerhaft erweisen, wenn es keine Software mehr gibt für die Computer. Zwei erfolgreiche der Zeit, die aber dennoch immer im Schatten der Commodore-Rechner standen, war einerseits der Atari 800 XL und der Amstrad CPC, in Deutsch hieß der dann Schneider CPC. Wir haben oben im Schaukasten auch so einen alten stehen, der rechts noch so ein Kassettendeck hat, in dem man die Software reinlädt. Erfolgreich als Nachfolger zum Commodore C64 war der Commodore Amiga ab 1985, exorbitante Preise, ich glaube, der lag bei über 2000 D-Mark, also es ist dann ein bisschen mehr als 1000 Euro heute. Das war schon damals sehr viel, auch inflationsbereinigt, das war sehr viel, also dass viele dann erst später eingestiegen sind, also so Ende der 80er Jahre, aber ab 85 stand das Gerät zur Verfügung, mit einer deutlich besseren Grafik, besserer Sound als der C64 und wurde Ende der 80er Jahre dann auch so die Multimedia-Maschine. Hatte einen klaren Vorsprung zu PCs. Die PCs waren zwar als Rechner leistungsfähiger, aber hatten keine Soundkarte, hatten keine vernünftige Grafikkarte, die mehrfarbige Bilder darstellen konnte, sodass aus spielerischer Sicht der Amiga dem PC weit überlegen war. Das wird sich erst Anfang, Mitte der 90er Jahre ändern, wenn die Grafikkarten besser werden und mit DirectX Microsoft eine Plattform rausbringt, in der man auch Spiele auf PCs richtig programmieren kann. Also auf der rechten Seite sehen Sie ein paar berühmte Titel. Ich glaube, ich habe ein paar hinterher, die ich Ihnen noch zeigen werde. Ich zeige Ihnen erstmal die Geräte. Atari ST als Nachfolger des Atari 800 von 85 bis 94. Das war eine Konkurrenz zum Amiga einerseits und zum anderen war das bevorzugte Gerät für Musiker. Es hatte nämlich eine MIDI-Schnittstelle drin. MIDI entwickelte sich ja auch Mitte der 80er Jahre als Standard zum Austausch von Musikdaten für Synthesizer, Sampler, Sequencer, Drum Machines. Und alle Musiker liebten den Atari ST, weil sie den direkt ihren Synthesizer aus dem Atari heraus ansteuern konnten. Und damit ersetzte der Atari verschiedene Sequencer oder Sampler. Na, Sampler, die aber Sequencer, also mit denen sie Musik aufnehmen und verändern und wieder ausgeben konnten. Auf der anderen Seite, also war das die einzige Hoffnung für die Firma Atari, die nach dem Crash sich aus der Computerspielbranche gänzlich zurückgezogen hat, mit dem Atari zwar ein Achtungserfolg landete, aber auch hier gegen die Commodore-Rechner, also gerade gegen den Amiga, nicht ankam, sodass sie dann ab den 90er Jahren mehrfach Konkurs ging. Die Marke wurde weiterverkauft. Auch da ist mir, ich weiß nicht ganz, wer sie gerade hat. Sie wurde gerade vor, glaube ich, einem halben Jahr schon wieder neu verkauft. Es gibt zwar noch Rechteinhaber, aber so richtig ist Atari nicht mehr im Geschäft, weil sie sich zu sehr auf ihre Spielekonsole verlassen hatte. Sie versucht es dann nochmal mit einer mobilen Plattform Ende der 80er, aber auch das klappt es nicht, weil es dann gegen Nintendo verlieren wird. So typische Homecomputerspiele oder erfolgreiche waren einerseits Elite von 1984, das erste Open-World-Spiel, also erste, aber doch das erste kommerziell breit verfügbare Open-World-Spiel. Ich glaube, ich hatte schon mal drüber gesprochen. Ne? Also Sie können, ich hatte drüber gesprochen über Space Sim 1974 auf dem Plato-System. Elite wird das ganz Ähnliches machen auf Homecomputern, die in Schulen standen oder in Kinderzimmern, dass Sie die Rolle von so einem Raumschiffkapitän übernehmen und Handel treiben müssen zwischen verschiedenen Stationen. Also Sie kaufen hier Getreide, nicht Getreide, wahrscheinlich eher Erz, billig an, verkaufen sie in der nächsten Station teuer weiter. Sie können Kopfgeldjäger werden oder Pirat, indem sie Handelsschiffe überfallen und dann werden sie selber von Kopfgeldjägern gejagt. Und ansonsten müssen sie ihr Raumschiff ausbauen, einen automatischen Landecomputer etc. etc. dazu kaufen. In einer Welt, die so gigantisch war, dass man sie nie durchstreifen konnte. Ich würde so die erste Reihe da links bitten, in den Flüstermodus zu verfallen, damit ich nicht immer Frequenzen gegen mich habe. Danke sehr. Also Open-World-Spiele, dass sie sich frei entscheiden können. Sie hatten so enorm viele Welten, die immer neu ausgewürfelt wurden, aber immer auf die gleiche Weise. Ein Computer kann ja gar nicht Zufallszahlen richtig erzeugen. Der würfelt nach einem Algorithmus. Und wenn man den Algorithmus kennt und sagt, wir fangen immer an der gleichen Stelle an, dann kommen immer die gleichen Zahlen raus. Das war so eine Besonderheit des C64, sodass sie prozedurale Welten erzeugt haben, also die in die Tausende gingen. Die mussten sie nicht auf Diskette speichern, alles bis hin zu Namen und Bevölkerungszahlen, wie viele Planeten um die Sonne kreisten. Das wurde immer neu berechnet und immer auf die gleiche Weise. Also das, was man mit diesen Roguelike-Games hat, findet man in Elite auch wieder. Es ist wegweisend, wenn Sie Spiele wie EVE Online kennen oder jetzt kommt ja Elite Dangerous raus oder Star Citizen, das ist die Grundlage. Also die gehen allesamt auf Elite zurück und Elite wiederum geht auf Space Sim zurück auf dem Plato-System. Ein anderes Spiel ist Little Computer People, obwohl ich zeige Ihnen, ich bin so ein bisschen hinterher, ich zeige Ihnen die nicht. Little Computer People kaufen Sie sich als Diskette und es wird gesagt, in Ihrem Computer lebt so eine kleine Figur und mit der Diskette, da lassen Sie denn das Haus einziehen und tatsächlich haben Sie so ein kleines Männlein, dem Sie einfach nur eintippen können, geh mal Klavier spielen, mach dir Abendessen, guck Fernsehen und wenn sie bitte sagen, also guck bitte Fernsehen, spiel bitte Klavier, dann macht er das häufig auch. Er hat so einen Hund, um den er sich kümmert und ist der Vorläufer der Sims später. Also das war 85 ganz innovativ. Es hatte kein eigentliches Gameplay, außer diesem Menschen da so Big Brother mäßig in seinem Haus zuzuschauen. Und die Idee war auch hier, auf jeder Diskette war eine andere Figur. Das funktionierte so, dass die Diskette beim ersten Mal, wenn Sie das Programm starten, wird eine Figur ausgewürfelt und danach auf der Diskette gespeichert, sodass Sie immer mit der gleichen Figur in Ihrem Computer arbeiten. Und wenn Sie mehr Figuren haben wollten, mussten Sie sich mehr Spiele kaufen. Das war die Idee, die dahinter stand. Und vermarktet wurde es aber so, als ähnlich wie das Tamagotchi später dann auch, so als Artificial Life, künstliches Leben und der Computer ist irgendwie intelligent und man konnte das halt so eine, please feed the dog steht da ja auch, man konnte das als so eine Frühform von Tamagotchi und The Sims und Creatures und wie diese Spiele dann hießen, ansehen. Mit Dungeon Master kam ein Echtzeitrollenspiel raus, das hatten wir ja schon mal gesehen in der Klassiker der Spielegeschichte Vorlesung, also ein Rollenspiel, wo sie sich wirklich in Echtzeit durch ihr Dungeon da durcharbeiten, mit einer 3D-Grafik, die sogar Texturen zuließ und ansonsten das Übliche, also Monster töten, Schätze sammeln und die Party irgendwie upgraden, dass sie stärker werden und dann stärkere Monster besiegen können, um bessere Schätze zu bekommen, um noch besser zu werden. Das sind ja die Rollenspiele im Wesentlichen der 80er Jahre. Und das war sehr erfolgreich, eines der erfolgreichsten auf dem Amiga und dem Atari. Und führt dann so ein bisschen in die Action-Rollenspiele ein, die Stefan am Donnerstag vorstellen wird. Die Adventures entwickeln sich weiter von den Text-Adventures zu den einfachen Text-Adventures mit Grafik zu Point-and-Click-Adventures. Das wird LucasArts groß machen. Sie sehen hier, also es ist Maniac Mansion, das Spiel, wo Sie in so ein Haus gehen und einen verrückten Wissenschaftler treffen und verschiedene Rätsel lösen müssen. Im Gegensatz zu den Text-Adventures haben Sie aber hier einen festen Satz an Verben. Sie müssen nicht raten, welche Sätze das Spiel wohl versteht. Das war ja eine der wesentlichen Herausforderungen der Text-Adventures, so lange auszuprobieren, zu kombinieren, dass Ihnen das System sagt, jawohl, ich mache das. Hier haben Sie eben so Dinge wie Open. Also klicken auf Open und dann müssen Sie auf die Tür klicken. Also ein richtiges Point-and-Click-Adventure. Das wird, also heute gibt es die wieder, die sind eine Zeit lang mal ausgestorben. Als Genre war das dann ziemlich, ging das ziemlich runter in den 90er Jahren. Da kommen wir dann auch drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Was Sie hier haben, Sie haben keinen richtigen Parser mehr, sondern, also Parser, der Sätze versucht zu verstehen, sondern nur so ein Repertoire an Verben und die Objekte müssen Sie dann halt im Bild richtig auswählen. Also Sie müssen halt wissen, dass Sie Open Door und dann sagt er, kann ich nicht, weil ich keinen Schlüssel habe. Dann müssen Sie aber die Fußmatte zur Seite schieben, Push irgendwie und dann klicken Sie auf die Doormat, darunter finden Sie einen Schlüssel und danach machen Sie Take oder was gibt es denn da? Pickup Key. Und dann können Sie den Schlüssel nehmen, Open Door, und dann müssen Sie auf den Schlüssel klicken und dann geht das. Also so funktionieren dann diese Rätsel, bis dann die nächsten Generationen irgendwann völlig auf die Verben verzichten und sagen, ja, also wenn du auf die Tür klickst, dann wirst du schon öffnen meinen und wenn du auf die Fußmatte klickst, dann wirst du schon hochheben meinen. Es gab ja in der Regel nur ein sinnvolles Verb, was man auf so ein Objekt anwenden konnte. Und das war dann der nächste Schritt, dass man auf die Verben ganz verzichtete. Aber in den 80er Jahren war das Point-and-Click-Adventure, das, was dann auch Monkey Island und so, was dann von LucasArts so den Ruf begründet, so legendäre Point-and-Click-Adventures hergestellt zu haben. 86, die ersten Graphical Massive Multiplayer Online Games. Also es läuft in so einem privaten Netz von General Electrics. Damals gab es zwar Internet, aber nicht für die Haushalte. Internet war ja eine Angelegenheit, die sich vor allem an Universitäten und Forschungseinrichtungen abspielte. Und man konnte sich aber per Modem in bestimmte Netze einwählen. Also man rief halt an, man stellte sein Telefon, den Telefonhörer. Sie müssen sich vorstellen, es waren noch diese großen Geräte da, die kabelgebunden irgendwo rumstanden. Das legte man auf ein Modem oder einen Akustikkoppler und wählte sich dann ein in ein Online-Netz und da waren dann halt all die drin, die zu dem Zeitpunkt auch eingewählt waren. In Amerika war das viel einfacher, da waren nämlich Ortsgespräche kostenlos. Das war in Deutschland lange Zeit nicht der Fall, was am staatlichen Monopol des Postbetriebs lag, dass einfach die Bundespost gesagt hat, wir haben ja keine Konkurrenz, also nehmen wir mal so viel Geld, wie wir kriegen und sorgen dafür, dass jeder Anruf kostet. So, das hat sich dann geändert durch die Liberalisierung des Telefonmarkts, der in Amerika von Anfang an liberal war. Also es gab viel mehr Konkurrenz und damit auch bessere Angebote. Und man konnte sich in seinen örtlichen sein Netz einwählen. AOL, America Online wird das machen, CompuServe sind so Anbieter. Und Air Warrior ist eines der frühen, also so ein Flugkampfspiel, was Sie mit vielen Spielern gleichzeitig spielen können. Und was wir heute nicht mehr spielen können, weil es einfach, also es ist verschwunden. Man kann es auch nicht emulieren, denn man braucht ja ganz viele Emulatoren. Es müssen ja viele gleichzeitig spielen. Also das ist so eines der frühen Spiele, die uns vor die Frage stellen, wie bewahrt man eigentlich Computerspiele, insbesondere solche, die es nur im Netz gibt. Es gibt ja regelmäßig irgendwelche Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, die dann auch geschlossen werden. Also es gibt so viele inzwischen, dass nicht alle überleben. Jemand muss ja die Server bezahlen und die Netzwerkadministratoren. Und wenn die Kundenbasis zu klein wird, dann wirtschaftet sich so ein Spiel nicht mehr und dann wird es einfach geschlossen. Das werden wir noch in der Klassikervorlesung uns anschauen, wie eine Community reagiert, wenn ihre Welt, in die sie jetzt vielleicht 2 oder 3 Jahre investiert hat, wenn die einfach untergeht, so die letzten Tage einer Online-Welt. So ein bisschen wie ein Weltuntergang. Also dann gründen sich dann auch solche Weltuntergangszirkel und dann wird nochmal so richtig ein großes Fest gemacht und dann wird der Stöpsel gezogen. Und Air Warrior war jetzt nicht also ein Community-bildendes Spiel, aber es gab ja nicht viele Alternativen in der Zeit, sodass man dort zum ersten Mal im Netz spielen konnte. Allerdings nur auf dem PC, für Homecomputer war das nicht zugänglich. Was für Homecomputer lief, das war die alternative LAN-Spiele, also im Local Area Network, wo sich bis zu 8 Spieler zusammenschließen konnten über MIDI. MIDI ist ja eine Musikschnittstelle, eigentlich für Synthesizer, aber wer sagt, dass darüber die Daten, die transportiert werden, nur Musikdaten sind? Was MIDI Maze machte, war eine Übertragung von Positionsdaten, wer macht was, und sie haben halt einen Shooter. Das ist so ein bisschen wie Maze War, also orientiert sich auch so von MIDI Maze daran. Ist so Pac-Man für 8 Spieler. Ich wollte schauen, ob ich Ihnen das zeigen kann. Nee, das System will mich auch gerade wieder nicht rauslassen. Also Sie sehen vielleicht oben den Notenschlüssel. Das weist darauf hin, dass wir es mit einem MIDI-Interface zu tun haben, und je nachdem, also welche Note Sie schicken, heißt es, dieser Spieler bewegt sich nach vorne oder nach hinten. Und da können Sie dann bis zu 8 Kanäle, also 8 Spieler oder 16 sogar, ich glaube, es waren nur 8 Spieler, trotz 16 MIDI-Kanälen, können Sie dann gleichzeitig gegeneinander antreten lassen. Naja, wie das bei so Shootern ist, wenn man aufeinander trifft, dann überlebt nur einer und der andere wird dann irgendwo respawned. Das ist insofern interessant, als dass ja häufig Wolfenstein oder Doom als die ersten Online-Shooter, Ego-Shooter gelten, oder zumindest Netzwerkshooter, also MIDI Maze wäre da weit voraus, aber wie immer, das Plato-System also leuchtet im Hintergrund, und man muss bei jedem dieser Spiele fragen, kannten die Programmierer dieses Plato-System, wurden sie davon inspiriert oder sind sie selber drauf gekommen, um so ein bisschen so eine Genealogie dieses Genres auch herstellen zu können. So, abschließend also, um diese frühen 80er Jahre zu beenden, spricht man von der 8-Bit-Ästhetik in der Zeit. Das ist heute das, was man auch Retro nennt, das häufig irgendwie basiert auf diesen Merkmalen. Was bedeutet also 8-Bit-Ästhetik? Einerseits die Bildschirmauflösung ist sehr gering. Also sehen Sie sich mal an, der Atari 800 hat eine Auflösung von 320 x 192 Punkten. Was bedeutet, wenn Sie so einen ganzen Fernseher damit ausfüllen oder einen Monitor, dann wird jeder Punkt entsprechend groß. Also haben Sie diese typischen Pixelblöcke, weil Sie gar nicht mehr Punkte ansprechen können. Der Grafikspeicher war so groß. Der hatte halt nur 320 x 192 Punkten. Oder der Commodore 64 hatte 320 x 200 Punkte. Oder was haben wir noch? Der ZX Spectrum 256 x 192. Und der ZX 81 hatte 64 x 48 Bildpunkte. Der hat aber auch nur 1 Kilobyte RAM und 8 Kilobyte ROM. Also das war als Maschine, das war so auch einer der allerersten, der ZX81, englischer Computer, einer der ersten Homecomputer. Mit 1 Kilobyte RAM, da können Sie gar nicht so viel machen. Das sind 1024 Zeichen. Das war sehr wenig, und der VC20 hatte immerhin schon 5 Kilobyte RAM, von denen, glaube ich, 3 zur Verfügung standen zum Programmieren, oder 3,5. Also das waren alles so Einschränkungen, mit denen man zurechtkommen musste, sodass die Bildschirmauflösung dafür sorgt, dass die Pixel sehr groß sind. Die Farbtiefe ist die Frage, wie viele Farben kann man? Also der C64 hatte 16 Farben, der VC20 hatte 8 Farben. Also nicht 8 beliebige Farben aus ihrer Palette, sondern sie haben halt Rot, Grün, Blau, dann noch Cyan, Gelb und Magenta und Schwarz-Weiß und vielleicht noch Braun. So, also das haben sie, und daraus müssen sie alles zusammenbauen, Orange noch. Das erklärt dann auch, dass die Farbpalette sich, also die Spiele sehen sich alle so ähnlich, sie hatten gar nicht mehr Farben. Und mit denen musste man irgendwie auskommen. Was auch typisch ist für die 8-Bit-Zeit, sind die Sprites, also kleine Grafiken, die über dem Hintergrundbild laufen können, was PCs nicht hatten. Ideal geeignet für Spiele, für Spielfiguren oder gegnerische Figuren, die sich dann frei in der Welt bewegen können. Und den Sound haben wir uns ja schon mal angeschaut, dieser typische piepsende Sound oder die frühen Synthesizer mit Subtraktionssynthese, die auch dafür sorgen, dass so ein Spiel sofort erkennbar ist als 8-Bit-Spiel. Also das ist das, was man 8-Bit-Ästhetik nennen kann. Das wird sich dann in der späteren Folge zu 16-Bit, 32- und 64-Bit ausweiten. Also 8-Bit bedeutet einfach, ein Bit ist ja eine Unterscheidung zwischen 0 und 1. Und mit 8-Bit können Sie 256 verschiedene Zustände darstellen. Und das ist so eine typische Einschränkung. Spiele haben nur 256 Level, oder es können maximal 256 Dinge gefunden werden, etc., weil die immer in so 8-Bit untergebracht werden. Und das bedeutet, diese 8-Bit bezieht sich ein bisschen auf die Breite, wie viele Daten können da gleichzeitig im Speicher aufbewahrt werden, also als kleinste Einheit, oder wie viele können gleichzeitig irgendwie verschoben werden. Das ist so die Zeit der frühen 80er,